Ja, seid herzlich gegrüßt. Bisschen gelichtete Reihen, wir dürfen das nicht wieder machen mit dem Parallelgottesdienst. Nein, nicht so schlimm, es kommt nicht auf Zahlen an, auf Besucherzahlen. Ja, als Christine mich gestern gefragt hat, und für was hast du dich entschieden, worum soll es in der Predigt gehen, welche Bibelstelle, und ich ihr das gesagt habe, hat sie mich gefragt, wie bin ich denn auf diese abgefahrene Stelle gekommen? Nun, ich werde es euch verraten. Es hat eine kleine Vorgeschichte und vielleicht sagt ihr am Schluss, ist aber ein bisschen weit hergeholt, aber so funktionieren halt meine Gedankengänge, tut mir leid. Vor ein paar Tagen hat mich eine Kollegin auf dem Radweg eingeholt. Natürlich, und das muss ich einfach sagen, konnte sie mich nur deshalb einholen, weil sie auf einem E-Bike saß. Sonst lasse ich mich nicht von Kolleginnen einholen. Aber diese E-Bikes, aber das wäre dann eine andere Predigt. Und wir haben uns natürlich unterhalten, zum Beispiel über eine nervige Fahrradampel, die wir beide auf unserem Heimweg haben. Also ihr seht schon, es ging gleich in Richtung tiefe Gespräche. Bei dieser Ampel ist so, bei der hat man oft rot, für die Ludwigsburger unter uns am Schillerdurchlass. Und wenn ich heimfahre, habe ich da oft rot bei einer kleinen Straße. Und ich muss da praktisch bei der großen Kreuzung zwei Straßen kreuzen und während ich rot habe, hat die andere Ampel, die 5 bis 10 Meter später kommt, grün. Und wenn ich dann grün kriege, in dem Moment schaltet die Ampel, die größere, auf rot. Das heißt, ich habe zwei Rotphasen. Sehr ärgerlich. Mental sehr schwierig. So nah und doch so weit. Und beim Gespräch mit meiner Kollegin habe ich dann gemerkt, beziehungsweise habe ich erst gemerkt, ja, sie kennt die Stelle, sie ärgert sich da auch ein bisschen drüber. Aber ich habe auch gemerkt, sie hat noch nicht im Entferntesten dran gedacht, da einfach mal mit viel Schwung mit ihrem E-Bike bei Rot drüber zu fahren, damit sie dann freie Fahrt hat bei der nächsten großen Überquerung bei Grün. Ich habe dann zu diesem Thema nichts mehr gesagt. Ampeln können also schwierig sein, nicht nur in der Politik. Mir ist aber aufgefallen, dass diese Ampelsituation eine geistliche Dimension hat. Vielleicht ist sogar das Verhalten an der Ampel sinnbildlich für ein grundsätzliches Problem. Und dazu gibt es zugegebenermaßen eine recht abgefahrene Geschichte in der Bibel, die weit über das hinausgeht, was man mit so einem kleinen Ärgernis von roter und grüner Ampel verbindet. Aber die meiner Ansicht nach aufgrund der Drastik sehr erhellend ist. Vielleicht ein paar Erklärungen zur Vorgeschichte, bevor ich Christine bitte, die Stelle mal vorzulesen. Es geht um König David, also eigentlich geht es nicht um ihn, aber es war zu seiner Zeit und ein bisschen geht es auch um ihn, also rund 1000 vor Christus in Israel. Der König David war ja zuerst in Hebron 7 Jahre oder so König und dann 33 dann noch in Jerusalem, das er aber zuerst erobern muss. Und als das geschieht und er in Jerusalem einzieht, ist eine seiner ersten Amtshandlungen, die Bundeslade nach Jerusalem überzuführen. Was war nochmal die Bundeslade? Im Grunde ein vergoldeter Kasten, ich habe nachgelesen, 1,40 etwa lang, 80 cm hoch und wie gesagt, also mit Gold überzogen. Den hat Gott bauen lassen für die Aufbewahrung der 10 Gebote, der Steintafeln. Und im Laufe der Zeit, der Name sagt schon Bundeslade, wurde diese Lade, dieser Kasten, ein Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel. Und auch bist du so ein Zeichen, dass er da ist, seiner Gegenwart. Wo die Lade Gottes war, da war Gott nicht weit. Und die Lade war eine ganze Weile, nämlich 7 Monate in dieser Zeit Davids bei den Philistern, den Feinden Israels. Als die Lade aber dort ist, kommt Unheil über die Philister. Vielleicht dämmerte manchem diese Geschichten da, ganz merkwürdige Dinge passieren dort, Götzen gehen kaputt, wo die Bundeslade steht, und die Leute werden krank, und die Philister sind sich recht schnell einig, die Lade muss wieder zurück nach Israel. Und es wird ein neuer Wagen gebaut, junge Kühe werden vor den Wagen gespannt, die Lade kommt drauf und ab geht's zurück zu den Israeliten. Oder genauer gesagt zu einem Israelit namens Abinadab. Der wohnt ein paar Kilometer vor Jerusalem, also zwischen den Philistern und Jerusalem auf dem Weg. Und hier kommt David ins Spiel, der aus Jerusalem kommt, um die Lade bei Abinadab abzuholen. Und Christine wird uns jetzt netterweise aus dem 2. Buch Samuel, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11 vorlesen. 2. Buch Samuel, Kapitel 6.
Seite 325
im Alten Testament.
Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Entschuldigung. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Stätte Peres Usa, das heißt Wegreißen Usas, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tage und sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gattiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gattiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus.
Dankeschön. Ja, eine ungewöhnliche Geschichte. Eine Geschichte, die einen auch schaudern lässt. Und eine Geschichte, die ganz sicher Fragen aufwirft. Warum diese jähe Unterbrechung von einem riesigen Freudenfest mit vielen tausend Menschen, die sich Musik, mit Instrumenten, die alle aufgezählt sind, daran erfreuen, dass das Zeichen der Gegenwart Gottes und seines Bundes mit Israel in die Hauptstadt kommt. Das ist ein riesiges Fest. Und dann dieses plötzliche jähe Dazwischenfahren Gottes. Wenn hier was falsch lief, und da können wir die Frage schon stellen, was war denn hier falsch? Was war das? Warum geht es eigentlich nicht mit einer geringeren Strafe vielleicht? Oder warum gab es keine Vorwarnung? Es lief schon was falsch. Das müssen wir sehen, müssen wir zugeben sozusagen. Zunächst mal hatten die Philister schon die Lade auf einen neuen Wagen gestellt und so transportiert. Diese Art des Transports übernehmen die Israeliten. Ist auch zweckmäßig, wenn so ein Karren diese Lade trägt. Aber das war nicht so vorgesehen. Das ist sozusagen ein Fehlverhalten, weil Gott den Israeliten was anderes geboten hat. Er hat befohlen, dass Leviten, also nicht mal jeder Israelit, sondern die Leviten, die Männer aus dem Stamm Levi, die extra für solche Aufgaben ausgesondert worden sind, die Lade zu Fuß tragen sollen, und zwar auf Stangen, die dann durch so Ringe gesteckt werden, so, also nur Männer sollen die zu Fuß tragen, kein Wagen. Und man kann davon ausgehen, wenn das so passiert wäre, wäre der zweite Fehler auch nicht geschehen, nämlich dass Usa die Bundeslade anfasst. Sie ist nämlich heilig und darf nicht berührt werden. Und Gottes Zorn entbrennt, wie wir gelesen haben, und Usa stirbt deswegen. Sind wir jetzt zufrieden mit diesen Erklärungen? Sind jetzt die Fragen alle beantwortet, die ihr vielleicht hattet? Vielleicht habt ihr auch schon ein paar Antworten gekannt. Irgendwie vielleicht nicht ganz. David jedenfalls in seiner ersten Reaktion war auch nicht sonderlich zufrieden, sondern ihm haben selber die Emotionen gepackt. Er wird wütend, er wird zornig, wie es in Vers 8 heißt, und bekommt es dann aber auch sehr schnell mit der Angst zu tun, wenig verwunderlich. Die Bundeslade wird ihm zu heiß, im übertragenen Sinn. Er traut sich nicht mal, sie nach Jerusalem überzuführen. Und wie gesagt, wer will es ihm verdenken, auch dieses Mal, wenn jemand einfach stirbt, weil er sie anfasst. Interessant ist dann in dem Zusammenhang noch der letzte Vers, den Christine vorgelesen hat, Vers 11, dem Gathiter, also einem Mann aus Gath, Obed-Edom, geht sehr gut, solange die Lade bei ihm ist. Also das ist so ein bisschen ein Kontrastprogramm, dass die Lade ihm Segen bringt. Aber kehren wir mal zurück zu den Fragen. Warum also so eine harte Reaktion? Geht es nicht auch milder bei einem Fehlverhalten? Man kann sie vielleicht nicht restlos erklären, aber das, was wir so wissen, was man auch nachlesen kann, besagt einfach vielleicht erstens, dass Gott heilig ist. Ich habe, glaube ich, immer ein bisschen Aussetzer mit dem Mikro, kann das sein? Oder geht's? Okay, gut. Also, Gott ist heilig, das wird hier deutlich. Ihm unbedacht zu nahe zu kommen, ist daher gefährlich. Gott kann zornig werden, das lesen wir auch raus. Das ist ein schwieriges Thema, was Gottes Zorn ist, aber wir sehen, der Zorn Gottes existiert. Und an der Geschichte Usas sehen wir, wie schwierig das ist. Ja, auch für uns das zu begreifen. Drittens, eigentlich eine Folge von dem, dass Gott zornig werden kann, es ist gefährlich, Gottes Gebote und seine Weisung auf die leichte Schulter zu nehmen. Und auch wenn die Motive noch so gut sind, bei Usa sind die Motive eigentlich wirklich kaum zu kritisieren, anders als jetzt, wenn man eine rote Fahrradampel überfährt. Bei Usa ist das Motiv uneigennützig und wenn jemand bei Rot drüber fährt, will der halt irgendwie Zeit sparen, ohne Rücksicht auf andere vielleicht. Aber egal wie gut die Motive von Usa sind, es schützt ihn nicht vor Strafe. Und wir wissen nicht mal, ob Usa wusste, dass er ein Gebot übertritt, dass er eine Regel, gegen eine Regel verstößt, wie der Umgang mit der Lade passieren soll. Er muss sterben. Es geht also um Leben und Tod bei Missachtung von Gottes Gebot. Und so eine Frage, die sich seit einiger Zeit bei uns so vom Wortlaut eingebürgert hat, wie man heute so fragt, was macht diese Geschichte mit dir? Was macht sie mit mir? Ich habe schon gesagt, unberührt lässt die Geschichte einen sicher nicht. Als allererstes würde ich sagen, sie macht mir auf jeden Fall neu bewusst, was Heiligkeit Gottes bedeutet. Sicherlich sind damals wie heute nicht bei jeder Übertretung Menschen einfach tot umgefallen, aber wehe dem, der leichtfertig oder gar mutwillig Gottes Gebote missachtet. In irgendeiner Weise, auf kurze oder lange Sicht, bedeutet das den Tod und das ist wirklich kein Spaß. Zweitens macht mir diese Geschichte, diese Begebenheit auch bewusst, wenn man das Vergehen Usas einfach ein bisschen weiter spinnt, dass ein Vergehen, eine Übertretung, die nächste Übertretung zur Folge hat. Ich habe vorhin schon gesagt, es fing mit der falschen Art des Transportes an und dann fasst er auch noch die Lade an, um sie vorm Absturz zu retten. Oder anders gesagt, am Beispiel dieser Ampel, die sich mir da in den Weg stellt auf dem Heimweg, ich überfahre sie bei Rot, andere tun es mir nach, natürlich nur hypothetisch gesprochen. Andere machen mich nach, es verkettet sich Unheil. Mag das Beispiel harmlos sein? Aber doch wissen wir, dass es ganz allgemein gilt, was Übertretung, was Fehlverhalten, was Sünde angeht. Es ist sehr schnell eine Verkettung da. Hass erzeugt Hass. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Lüge zwingt sehr oft zu weiteren Lügen. Und auch unterschiedliche Arten von Sünde bedingen sich gegenseitig, zum Beispiel, wenn ich untreu bin, muss ich lügen. Und ich verheddere mich darin wie in einem Netz und werde ein Gefangener dieser Sünden, dieser Verfehlungen. Und was noch erschwerend hinzukommt, es bleibt ja gar nicht bei einer einzigen Person, sondern Sünden sind hochgradig ansteckend. Viel mehr, als wir das kennen aus der jüngeren Geschichte mit den Corona-Varianten. Sünde hat die gesamte Menschheit erfasst, bloß gibt es halt keine Impfung dagegen. Man müsste ja eigentlich schon vor der Geburt impfen, weil es heißt, dass jeder Mensch als Sünder auf die Welt kommt, als einer, der Regeln übertritt. Und ihr ahnt es schon, es kommt noch viel schlimmer. Sünde ist zu 100% tödlich, nicht irgendwie wie ein Virus in 1% der Fälle, was schon extrem tödlich ist, wenn 1% der Menschheit stirbt wegen einer Ansteckung. Sünde ist zu 100% tödlich. Und jetzt ist höchste Zeit, dass ich zum dritten Punkt komme. Und das ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir vielleicht doch gleich als Rettungsanker im Sinn. Die Geschichte und welche Schlüsse man aus ihr ziehen kann, macht mir den Wert des Evangeliums, der guten Nachricht, neu bewusst. In Epheser 1, Vers 7 steht, unter anderem, darf ich zum Glück sagen, es gibt noch andere Stellen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Da spricht Paulus oder schreibt Paulus von Jesu Blut. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus hat für alle meine Übertretung bezahlt und er hat das Opfer gebracht, das für mich ausreicht, um solche Todesstrafe von mir abzuwenden. Er hat den Zorn Gottes, der auch jetzt noch existiert, er tut es. Der Ausdruck kommt im Neuen Testament, habe ich gestern mal nachgeguckt, beinahe genauso oft vor wie im Alten Testament, obwohl das Neue Testament bekanntlich ja wesentlich kürzer ist. Und an einem Abschnitt, das wäre vielleicht eine kleine Hausaufgabe, im Römerbrief im Kapitel 1 steht sehr vieles über den Zorn Gottes drin. Der existiert heute auch noch. Aber durch Jesus wird der Zorn von jedem abgewendet, der erkannt hat, dass er Sünder ist und der Jesus glaubt. Und dieses Verheddern, diese Gefangenschaft in der Sünde, daraus bin ich befreit. Ich bin auch davon befreit, immer tiefer in sie einzusinken, immer mich tiefer zu verstricken. Stattdessen habe ich eine Vater-Kind-Beziehung zu Gott. Und es ist schwer denkbar, dass Gott im Zorn sein Kind so behandelt, wie Usa das widerfahren ist. Viele glauben das alles. Ich glaube auch in diesem Raum. Ich hoffe es. Aber vielleicht geht es auch vielen im Laufe der Zeit, in der Alltagsroutine und im täglichen Hamsterrad so, dass einem das irgendwie weniger bewusst ist, dass es einfach schwerwiegend ist, wenn wir Gottes Gebote übertreten. Vielleicht auch scheinbar kleine, es ist trotzdem schwerwiegend. Aber vielleicht ist uns das gar zu bewusst, weil die Vergebung durch Jesus so scheinbar leicht zugänglich ist. Er hat ja unsere Rechnung bezahlt. Und wir leben unter der Gnade. Aber Übertretungen oder Sünde sind schlimm, wie zu Usas Zeiten. Absolut tödlich. Und nach wie vor braucht es Jesu Blut zur Vergebung. Nach wie vor braucht es aber auch dazu, um dieses Versöhnungswerk Jesu anzunehmen, braucht es Umkehr. Buße nennt sich das in der Bibel. Zerknirschung darüber, was wir tun. Erschütterung, eigentlich Abscheu über unsere eigenen Taten. Das gehört dazu. Und es gibt sehr alte Quellen, mir sind welche aus dem Mittelalter in den Sinn gekommen, die mir mal begegnet sind, wo die Menschen schon auch diese Buße, diese Umkehr so ritualisiert haben, dass es zu einem Bußritual verkommen ist, ohne dass dahinter sozusagen eine Herzenshaltung, eine wirkliche Zerknirschung da ist. Und das genügt nicht. Es darf kein Ritual sein, sondern es muss bewusst sein, dass es eine ganz ernste Sache ist und dann aber auch dass sie Vergebung haben. Und dass Jesus dafür sterben musste, ist auch ein ganz klares Zeichen für diese Ernste, diese Schwere, für diesen hohen Preis. Und als Konsequenz, und jetzt komme ich ein bisschen darauf zu sprechen, was Ellen vorhin gebetet hat, vielleicht erinnert ihr euch noch, sie hat da ganz klare Worte benutzt, die mich eigentlich überrascht haben. Als Konsequenz kann eigentlich nur bleiben, wir müssen vor der Sünde fliehen. Und du hast es ausgedrückt als ein Wettkampf. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Und es tut uns vielleicht manchmal gut, uns das auch bewusst zu machen. Es ist ein Wettkampf auf der Erde. Es ist nicht so, ja, Gnade und gut ist. Und dann hat mich Ellen auch noch eine alte Predigt erinnert vom breiten und vom schmalen Weg. Das muss man auseinandersortieren. Natürlich können wir nicht aus der Gnade fallen, wenn wir Jesu Vergebung haben. Aber das macht die Schwere und das Schlimme der Sünde nicht unbedingt besser. Es heißt nur, wir sind gerettet, wir sind erlöst davon und wir können nicht aus der Gnade fallen. Aber eine Konsequenz ist dennoch, dass wir die Sünde fliehen, gerade weil Gnade und Vergebung durch Jesus geschehen, weil es ihn viel gekostet hat und das verbietet einen leichtfertigen Umgang damit. Um nochmal das Beispiel der roten Ampel zu bemühen, auch wenn ich insgeheim hofft, dass das keine Sünde ist, sondern nur ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln. Ich fahre nicht bei Rot, obwohl ich straffrei bleibe, sondern ich sehe stattdessen, dass schlechtes Verhalten andere auch anstiften kann und auch für mich schlecht ist. Lieber bemühe ich mich, steige in den Wettkampf ein, mit gutem Beispiel voranzugehen. So, und ein bisschen beim Nachdenken über diese Worte kommt einem dann noch in den Sinn, da ist aber die Gesetzlichkeit schon gar nicht mehr so weit weg. Das möchte ich jetzt mit einem Satz wegwischen. Es geht nicht darum, dass wir durch gutes Verhalten uns retten oder dass wir dann das Recht kriegen, auf andere zu zeigen, die sich nicht so toll verhalten. Es geht nur darum, was zwischen mir und Gott ist und was ich mit, was ich tun möchte, in welchen Wettkampf ich eintrete, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, den Jesus selber gibt in Johannes 14, Vers 11. Wer meine Gebote hat und hält sie, das ist dieser Wettkampfgedanke, dieses Streben danach, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt, sagt Jesus. Unsere Liebe zu Jesus zeigt sich auch daran, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote wiederum sind eigentlich auch mit dem Begriff Liebe zusammengefasst. Das wollte ich euch mal weitergeben. Und ich hoffe, der Thomas hat ein bisschen gesagt, ja, Ermutigung für die nächste Woche und so. Es war jetzt schon eher vielleicht nicht so eine Ermutigung, aber ich habe es einfach für mich auch, für mich persönlich für nötig erachtet, mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen, was es eigentlich bedeutet. Und ich hoffe, es ist zum Segen für alle. Amen. Lasst uns gemeinsam beten noch. Herr unser Gott, du zeigst dich in der Bibel und auch in unserem Leben durch viele verschiedene Dinge. Und manche sind schwer zu schlucken, auch schwer zu verstehen, vielleicht niemals restlos zu verstehen, wie wenn dein Zorn zuschlägt. Und wir vielleicht kurz vor Ehrfurcht erstarren oder vielleicht sogar Angst bekommen. Und umso wichtiger, umso größer und herrlicher und wertvoller erscheint uns das Werk deines Sohnes, durch den wir die Erlösung haben, durch sein Opfer. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir das immer vor Augen haben, dass ich das vor Augen habe, dass ich nicht irgendwie leichtfertig Dinge tue, weil ich denke, ich kann nicht aus der Gnade fallen, sondern dass ich in diesen Wettkampf eintrete, dass ich danach strebe, deine Gebote zu halten, dass meine, dass unsere Liebe dadurch sichtbar wird für dich. Und ich möchte dir einfach danken, dass es möglich ist, dass wir gerechtfertigt sind durch dich und dass wir einfach in einer Vater-Kind-Beziehung stecken, aus der uns niemand rausreißen kann. Niemand kann uns von deiner Liebe trennen. Amen.